NDR Kultur. Glaubenssachen.
Stelen, Stolpersteine und Bahnwaggons. Wie die Erinnerung an den Holocaust wachgehalten wird. Eine Sendung von Werner Hill.
Sternförmig bewegen sich große Menschenschlangen auf das Stadion zu, stoppen diszipliniert an Ampeln, setzen sich wieder in Bewegung. Der Rivale aus dem Norden ist zu Gast, ein Fußballfest lockt. Verkaufsoffenes Wochenende, Musikbands als Magnete im Shoppinggewimmel. An den Eingängen des Hauptbahnhofs, dem ich mich nähere, leuchtend gelbe Schilder. Weisen Sie mir den Weg zu meinem Ziel? Ach nein, Sie informieren mich nur darüber, dass ich eine rauch- oder raucherfreie Zone betrete. Am Infostand immerhin bekomme ich Bescheid und gehe weiter bis zu den Gleisen 3 und 4. Am Aufgang drückt mir ein freundliches Mädchen einen Zettel in die Hand und ich lese: Sie haben sich schnellstmöglich am Ende des Gleises 3 einzufinden. Mitzubringen haben Sie ein Essgeschirr mit Löffel, ohne Messer und Gabel. Für 6 Tage Transportverpflegung. Weiter haben Sie Ihr sämtliches Bargeld und sonstige Wertgegenstände bei der Evakuierung gesondert verpackt, mit einer Aufstellung in doppelter Ausfertigung bei sich zu führen. Vielleicht war der 8. November 1942 ein ähnlich grauer und kalter Tag wie der heutige, 67 Jahre später es ist. Transportverpflegung habe ich nicht bei mir, Wertgegenstände auch nicht. Von Evakuierung irgendwohin 6 Tage lang bin ich nicht bedroht. Ich nähere mich, völlig unbeschwert, dem Zug der Erinnerung, der am Ende des Bahnsteigs außerhalb der Überdachung auf Menschen wartet, die, wenn sie einsteigen, wissen, dass sie nach etwa 30 oder 40 Minuten auch wieder aussteigen und nach Hause gehen können. Damals, 1942, brachte die Deutsche Reichsbahn ihre unfreiwilligen Kunden nach Auschwitz, Treblinka oder Sobibor. Ihr Reiseziel konnten sie sich nicht aussuchen. Die Türen waren verschlossen. Den Fahrpreis in den Tod hatte man ihnen vorab durch Wegnahme ihres gesamten Eigentums geraubt. Die Reichsbahn machte es billig. 2 Pfennige pro Person und Kilometer wurden der Reiseagentur in Gestalt des Reichssicherheitshauptamts der SS in Rechnung gestellt. Doch die Strecken waren lang. 762 Kilometer etwa von Düsseldorf-Derendorf nach Theresienstadt. Und da die Reisegesellschaft an jenem 21. Juli 1942 aus 985 Juden plus 16 Beamten als Begleitmannschaft bestand, konnte die Bahn der SS eine Rechnung über 15.000 Reichsmark ausstellen, mit Packwagen rund 19.000 Reichsmark für einen einzigen Transport. Am 28. Juli 1942 teilte der Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium, ein promovierter Diplomingenieur, dem Adjutanten Himmlers, einem gelernten Werbefachmann, mit, dass nun täglich ein Zug mit je 5.000 Juden von Warschau nach Treblinka und außerdem 2-mal wöchentlich ein Zug mit 5.000 Juden von Przemysl nach Sobibor fahre. Da bahnte sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Geschäft an. Es war weitreichend und flächendeckend. Aus Oslo, Riga, Amsterdam, Paris, Athen, Belgrad, Budapest und Wien führten alle Gleise nach Auschwitz. Der Zug der Erinnerung fährt seit November 2007 mit Bild- und Textdokumenten durch Deutschland. Es sind eigentlich nur 2 ausrangierte kleine Personenwagen, deren enge Abteile zu Ausstellungsräumen umgebaut sind, und ein Begleitwagen. Verglichen mit diesem unscheinbaren Ensemble, das von einer Dampflok gezogen wird, müssen die damaligen Todeszüge wahre Riesenschlangen gewesen sein. Mehr als 300.000 Besucher, darunter viele Schüler, sind bisher in den beiden Waggons gewesen, schauend und schweigend. Ich war hier, hat eine Sandra in das Gästebuch geschrieben. Es steckt eine schreckliche Geschichte in diesem Zug. Ergreifend, emotional, wichtig, interessant, beeindruckend und objektiv finden die Besucher die Ausstellung. Schulklassen hinterlassen ihren Namen und sagen einfach Danke. Mitleid empfinden viele, wenn sie lesen, was die oft noch sehr jungen Opfer an letzten Botschaften hinterlassen, auf Zetteln aus dem Zug geworfen haben. Wir sitzen hier mit 40 Menschen und Gepäck und es ist sehr stickig in dem Viehwaggon. Wir sind voll guter Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen in unserem geliebten kleinen Holland. Leb wohl, ein Kuss. Hertha, die das schrieb, war von dem holländischen KZ Westerbork aus unterwegs nach Auschwitz, von wo sie nicht zurückkehrte. Rudi schreibt seiner herzallerliebsten Mutter und Vater aus Birkenau: Der liebe Gott hat mir bis heute wunderbar geholfen. Einzelschicksale sind es, mit denen die rollende Ausstellung die Menschen anspricht, mit denen sie Erinnerung stiften und dem Vergessen entgegentreten will. Wenn Jugendliche in Projektgruppen gemeinsam nach den Spuren des Verbrechens in ihrer jeweiligen Umgebung suchen, die Namen von Opfern und deren Lebensgeschichte ermitteln, dann ist geleistet, was die Initiatoren des Zuges der Erinnerung hofften. An etlichen Orten geschieht es schon. Eine neue Generation kann, was Eltern und Großeltern vielfach nicht konnten, nach der Wahrheit suchen und sie aussprechen. Das Gästebuch enthält auch Eintragungen in englischer, polnischer und französischer Sprache. Alle Besucher sind dankbar, dass der Zug der Erinnerung überhaupt in Bewegung kam. Es war schwierig genug. Schon als 1985 die Vorbereitungen für eine Eisenbahnausstellung in Nürnberg begannen, teilte die Bundesbahndirektion dem Oberbürgermeister mit, dass die Rolle der Eisenbahn bei der Judenverfolgung im Dritten Reich nicht zum Gegenstand der Ausstellung gemacht werden sollte, denn, so die Begründung, diese Rolle ist ihrem Wesen nach keine andere gewesen als die Rolle zum Beispiel der damaligen Straßenbauverwaltungen, die die Straßen zu den Konzentrationslagern bauen mussten, oder die der Unternehmen, die die Vernichtungseinrichtungen gebaut haben. Ob sich der Verfasser dieser Zeilen wohl bewusst war, dass er damit einen Beleg lieferte dafür, wie groß die Zahl der Mittäter, Mitwisser und Profiteure tatsächlich war, einen wie großen Teil von Wirtschaft und Gesellschaft sie umfasste. Er will die Bahn nicht angeprangert wissen, weil doch alle anderen auch am Unrecht beteiligt waren. Nach dieser Logik verschwindet ein Verbrechen, wenn es kollektiv begangen wird. Der besondere symbolische Charakter von Schiene und Waggon bei dem Vorgang des Massenmords an den Juden Europas ist durch nichts aus der Welt zu schaffen. Sich diesem Faktum zu stellen, hätte dem Ansehen der Bahn nur dienlich sein, nicht aber schaden können. Doch das hat auch die Medornbahn nicht begriffen. Sie wollte den Zug nicht und nachdem sie ihn letztlich nicht verhindern konnte, erhob sie Gebühren für die Nutzung von Schienen und Stationen. Pro Kilometer Strecke 3,50 Euro, je Stunde Aufenthalt in einem Bahnhof 22 bis 45 Euro. Mehr als 100 Bahnhöfe stehen auf dem Reiseplan. Obwohl die Bundesregierung den Zug, wie sie es formulierte, mit Blick auf den Holocaust als einen angemessenen Beitrag zur Erinnerungskultur ansieht, unterstützte sie das Projekt nicht. Sie verwies auf die wirtschaftliche Eigenverantwortung der Bahnunternehmen. Die Bahn wiederum weigerte sich trotz vieler Proteste, Gebühren zu erlassen, weil alle Streckennutzer gleich behandelt werden müssten. Eine Nichterhebung von Entgelten sei nicht zulässig. Der damalige Verkehrsminister Tiefensee gewährte lediglich eine Einmalzahlung von 15.000 Euro, damit der Zug der Erinnerung in Berlin gezeigt werden konnte. Die Bahn spendete schließlich im Juli 2009 einen größeren Betrag gezielt an dem Projekt vorbei in einen allgemeinen Spendentopf für Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Erst als sich Bundestagsabgeordnete erneut einschalteten und die provozierende Spendenvergabe als Strafspende bezeichneten, kam es im September vergangenen Jahres zu einer Regelung, nach der das Geld doch noch dem Zug der Erinnerung zugutekommen soll. So beschämend diese Prozedur auch ist, sie hat doch bewirkt, dass privates Engagement gestärkt und in die Öffentlichkeit getragen wurde. Der von einer Bürgerinitiative gestartete Zug der Erinnerung wurde und wird von Einzelpersonen, Gruppen und gesellschaftlichen Organisationen wie etwa Gewerkschaften, von Stiftungen, Städten und Regionen unterstützt. Eine historische Last, die die Bahn am liebsten von sich abkoppeln wollte, hängt ihr nun umso sichtbarer an. Einen Tag nach meinem Besuch im Hauptbahnhof Hannover nahm ich an einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Barbara Kirche in Barsinghausen teil, wo ich seit 30 Jahren lebe. An jedem 9. November wird dort der Opfer der sogenannten Reichskristallnacht gedacht, der Pogrome, die schließlich in Auschwitz mündeten. 45 Stolpersteine liegen in den Straßen unserer kleinen Stadt, in den verschiedenen Ortsteilen, aus denen sie besteht. 45 Einzelschicksale treten hervor aus der Millionenzahl der Ermordeten. Ihre Namen wurden im Rahmen des Gottesdienstes verlesen. Es war wie eine Abkündigung der Toten der letzten Zeit. Als die Daten von Geburt, Deportation und Tod genannt wurden, fing ich unwillkürlich an zu rechnen und erschrak über die große Zahl alter Menschen, die gedemütigt, gequält und getötet wurden. Helene Sternheim, mit 78 Jahren deportiert, mit 79 ermordet. Sophie Heinemann, deportiert mit 85 Jahren, 3 Monate später in Theresienstadt gestorben. Julie Levison, 77, als ihr Leben in Theresienstadt endete. Harry Abrahamsohn, der die Deportation keine 2 Jahre überlebte und mit 83 Jahren den Tod fand. Barsinghausen Stadtarchivar Eckhard Steigerwald erklärt es mir so: Die Alten hatten die rechtzeitige Emigration der Jungen finanziert. Sie selbst hatten dann nicht mehr die Mittel, um vor den Nazis flüchten zu können. Seit 1702 hatte Barsinghausen nachweislich Einwohner jüdischen Glaubens. Sie hatten einen eigenen Wohltätigkeitsverein, einen Frauenverein, einen Verein für jüdische Geschichte und Kultur, Synagogengebäude und Schulen. Am dörflichen Leben nahmen sie teil, wie andere auch. Von diesem guten und friedlichen Miteinander ist nichts geblieben, bis auf die Stolpersteine, alle privat gestiftet, die den Blick der Passanten zu Boden lenken. Das Haus dahinter, da hat einer gelebt mit seiner Familie. Ist ein Stolperstein nicht am richtigen Ort verlegt worden, kommen korrigierende Hinweise aus der Bevölkerung. Es gibt noch Erinnerungen. Es gibt auch Zurückhaltung und Schweigen. Der Archivar arbeitet mit engagierten Bürgern daran, das Bild jüdischen Lebens in Barsinghausen zu erweitern. In seinem kleinen Zimmer wachsen die Aktenberge. 2. Dezember. Ich fahre nach Berlin. Vom Hauptbahnhof geht eine Shuttle-U-Bahn über die Station Bundestag zur Endstation Brandenburger Tor. Ausgang Wilhelmstraße erscheint mir richtig, wo früher Preußens Könige zu Pferde unterwegs waren. 2 junge Menschen, Wollmützen auf dem Kopf, stehen da, als wenn sie auf mich gewartet hätten. Woher ich denn komme und wohin ich wolle? Ich sage es. Das Datum ist zufällig. Sie aber stehen an diesem 2. Dezember hier, um Unterschriften zu sammeln für einen Appell an die indische Regierung. Denn es ist genau 25 Jahre her, seit der Katastrophe von Bhopal, bei der etwa 500.000 Menschen dem aus einer Pestizidfabrik entweichenden Giftgas ausgesetzt waren. Annähernd 25.000 starben, mehr als 100.000 leiden noch heute unter den Folgen. Ich unterschreibe und Sie zeigen mir freundlich meinen Weg. Wenn Sie durch das Tor durch sind, gleich links. Es ist gar nicht so groß, wie man immer sagt. Nein, so groß ist es wirklich nicht. In der Tat, die Perspektive rückt das Stelenfeld zusammen. Aus der Entfernung von etwa 300 Metern sieht es fast zierlich aus und so niedrig im Rahmen der hohen Hotelbauten. Autolärm und Licht schnüren das annähernd trapezförmige Grundstück von immerhin doppelter Fußballfeldgröße ein, auf dem 2711 Betonblöcke reihenförmig und rechtwinklig zueinander angeordnet sind. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Die Betonblöcke in Höhen von 0,5 bis 4,7 Meter werden Stelen genannt. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bezeichnet einen freistehenden Pfeiler, der als Grab oder Gedenkstein dient. Hier im Berliner Denkmal stehen sie eng beieinander, gerade einen Menschen durchlassend. Ich setze meine Wollmütze auf, entscheide mich für einen von den mehreren hundert Eingängen und gehe hinein. Stehe, ändere zögernd meine Richtung, sehe in der Ferne die Schattenbilder anderer Menschen. Nach der Vorstellung des amerikanischen Denkmalsarchitekten müssten sich nun bei mir Gefühle der Beklemmung einstellen, Trauer und Erinnerung an die Leiden der Opfer müssten erwachen, aber der milchig-graue, glatte Beton redet nicht mit mir. Soll ich ihn ansprechen? Du große Säule, ich weiß ja, du wiegst 16 Tonnen. Du bist aus selbstverdichtendem Beton hergestellt, gegen Sprayer geschützt. Der Prospekt verrät alles über dich, hat mir auch mit auf den Weg gegeben, dass es sich hier um eine textuelle Architektur handelt, die dem Nutzer eine einzigartige, medial nicht vermittelbare Erfahrung von Raum und Zeit ermöglicht. Aber leider, bei mir funktioniert das nicht. Ich gehe nun schnurstracks nach oben an den Rand und dann nach unten zum Ort der Information, wo alles anschaulich wird durch Texte und Bilder, Darstellung von Einzel- und Familienschicksalen aus ganz Europa. Was Tausende von Betonsäulen nicht können, die menschliche Sprache kann es. Mitgefühl erregen, Verzweiflung begreifbar machen. Leise spreche ich in mein Diktiergerät, was die Opfer des von Deutschen begangenen Verbrechens als letzte Botschaft hinterlassen haben. Und indem meine Stimme die geschriebenen Worte hörbar macht, werden sie zum Teil meines Bewusstseins. Man musste kein Revolutionär sein, um sich in Todesgefahr zu bringen. Es reichte einfach, man selbst zu sein. Es genügte, einen einzigen Schritt zu tun, und man lief in die heimtückisch für Juden aufgestellten Fallen. Was wird das noch für ein Leben sein, selbst wenn ich überlebe? Wen werde ich in meiner alten Heimat Warschau überhaupt noch finden? Wozu und für wen diese ganze Jagd nach dem Leben, alles ertragen, immer durchhalten, wozu? Wir durchleben jetzt eine schreckliche Zeit. Tausende von Menschen erhalten Aufforderungen, sie sollen zur Arbeit verschickt werden. Die Menschen wissen aber schon, was sie davon zu halten haben und haben Angst. Und doch tröstet man sie, es ist doch auf Arbeit. Man wäre glücklich, wüsste man, dass es wirklich Arbeit ist. Und man ist auch gleichgültig, denn wir alle sind müde und zu Tode erschöpft. Mehr als 1,7 Millionen Menschen haben den Ort der Information unter dem Stelenfeld inzwischen besucht. Mit mir ging eine junge Frau die Treppe hinauf. Sie kam aus Australien.
Stelen, Stolpersteine und Bahnwaggons. Wie die Erinnerung an den Holocaust wachgehalten wird. Sie hörten eine Sendung von Werner Hill. Nachzuhören im Internet unter ndrkultur.de. Dort gibt es auch das Manuskript der Sendung. NDR Kultur, Glaubenssachen. Am kommenden Sonntag, wer nur den lieben Gott verwaltet. Die Kirchen, das Geld und die Zukunft.
NDR Kultur. Hören und genießen.